so kannte man mich nicht. Ich war einfach ein sehr schüchternes Mädchen. Und auf einmal kam ich daher und habe gesagt, ich werde erfolgreich. Ich werde Millionärin sein. Mich kann keiner aufhalten. Und innerlich ist ein Prozess losgegangen in mir, wo ich mir dachte, Scheiße, wenn ich hier bleibe, dann ende ich genauso. Und da hat sich dann auch so der Wunsch entwickelt, irgendwann mal Deutschland verlassen zu wollen, weil mich hat dieses System wirklich, wirklich genervt. Ne, weil ich habe da schon gespürt, hey, man will hier gar nicht, dass man groß wird. Ja, ich mache einfach die Dinge, die ich tun will zu dem Zeitpunkt, nach meinem eigenen Gefühl, nach meiner Intention. Und ich höre nicht mehr auf Dinge von Menschen, die mir sagen, ich muss das und das jetzt tun, sonst passiert das und das. Das ist deren Wahrnehmung, das ist deren Welt. Wir müssen lernen, für uns selber die Dinge zu entscheiden, die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, jetzt mache ich das.
Wie würdest du deine Tochter auf so eine Welt vorbereiten, wenn du diese Möglichkeit hättest, irgendwann?
Oh wow, was für eine schöne Frage.
Sadia, wir befinden uns noch im Backstage-Bereich. Wir sind noch nicht auf der Bühne, deswegen ein kleines Plauderchen zwischen zwei jungen Frauen. Mhm. Ja, wie geht's dir heute? Bist du sehr nervös oder ist das für dich ein Selbstläufer hier heute?
Nein, ich bin schon nervös. Ich habe schon lange keinen Podcast mehr aufgenommen. Und jetzt in der neuen Lebenssituation ist das halt doch nochmal was anderes, weil ich habe mich sehr entwickelt und ich merke, wow, das ist jetzt schon ein anderes Level, sage ich jetzt mal, so mit Hörbuch und das Buch. Und ja, ich merke auch, also jetzt mal so unter uns, hier in der Schweiz ist es mir jetzt schon so oft passiert, dass mich Menschen angesprochen haben, wenn ich in der Öffentlichkeit gearbeitet habe. Ich dachte mir so, oha, was ist hier los? Das passiert in Deutschland halt nie. Na, dann kommen die so, ja, darf ich mal schauen, was sie da machen? Und ich dachte mir so, boah, voll krass, voll freundlich, oder? Ja, das hat mir voll die gute Laune gemacht, weil da kommen so die Lebensfreude durch. Die Menschen interessieren sich für einen. Und ich finde das total schön.
Interessant. Ich habe gerade letzte Woche eine Folge aufgenommen mit einer Frau, die in der Schweiz kurzzeitig gelebt hatte und die Schweiz dann wieder verlassen hat, hat sie mir auch im Podcast erzählt, weil die Schweizer so verschlossen sind. Das ist ja toll, dass du genau das Gegenteil berichtest.
Ja, ich glaube, es kommt auch darauf an, natürlich wo. Ich bin jetzt hier natürlich an einem Hotspot, sage ich jetzt mal, wo es auch etwas internationaler ist.
Wo bist du genau?
Aber zum Beispiel, ich bin in Schwyz, im Brunnen, also ganz genau im Brunnen. Das ist der Kanton Schwyz und das ist für mich einer der schönsten Orte auf der ganzen Welt.
Wie schön, dass du da leben darfst, wo du, also an dem Ort, den du als den schönsten Ort auf der Welt bezeichnest. Das ist ja wunderbar. Genau, wen hast du denn mitgebracht, wenn wir uns jetzt so das Publikum vorstellen, visuell? Du bist gleich auf der Bühne. Hast du irgendjemanden mitgebracht, der dir besonders am Herzen liegt?
Absolut, absolut. Vor allem auch, wenn ich da an meine Mama denke. Wir haben auch eine sehr intensive Geschichte erlebt zusammen. Und natürlich mit der Mama ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ich denke, sie ist ganz stolz, wenn sie das sieht.
Ich freue mich darauf.
Ich freue mich darauf,
von deiner Mama irgendwann Feedback zu bekommen. Bin ich ganz, ganz gespannt, weil auch meine Mama, meine natürlich treueste Zuschauerin und Zuhörerin dieses Podcasts ist ja ganz klar. Hab auch eine stolze Mama, die meinen Weg begleitet und mit mir mitreist. Das ist wunderbar.
Ja.
So, und jetzt würde ich sagen, ein bisschen Nervosität haben wir vielleicht hoffentlich abgebaut. Wir haben uns vorbereitet auf die Bühne und gleich kommt ein großer Moment, denn gleich kommt deine Anmoderation mit der dir gebührenden Applaus.
Auf dieser Podcastbühne begrüße ich eine junge, dynamische, erfolgreiche Frau, die anderen Frauen hilft, die Leaderin ihres Lebens und Business zu werden. Ob sie selbst schon immer die Leaderin ihres Lebens war, erzählt sie uns heute. Und nun, Bühne frei für Sadia Akhtar und ihre Erfolgsgeschichte.
deinen Applaus. Liebe Sadia.
Super cool.
Herzlich willkommen auf meiner Podcast-Bühne, die ziemlich frisch ist und ziemlich neu. Es riecht wahrscheinlich alles noch nach frisch gestrichen. Und du bist eine meiner ersten Gästinnen und ich freue mich natürlich unheimlich darauf, dass du meiner Einladung gefolgt bist, weil wir kennen uns jetzt nun schon einige Wochen, wenn nicht sogar Monate, und wir haben eine gemeinsame Reise auch schon hinter uns, eine kurze zwar, aber hinter uns, darüber sprechen wir gleich. Heute geht es aber erst einmal um dich. Ich möchte alles von dir erfahren, alles, was natürlich in dieser knappen Stunde oder eineinhalb zu schaffen ist. Ich habe eine Bühne für Frauen geschaffen. Das bedeutet, ich habe ja irgendwann mal gesagt, so ab jetzt lade ich Frauen ein, weil mir besonders Frauen besonders am Herzen liegen, weil ich Frauen auf die Bühne holen möchte, die sie natürlich sich erstmal verdient haben und teilweise sich vielleicht manchmal nicht trauen, auf die Bühne zu gehen. Und ich weiß aber trotzdem von diesen Frauen, genau die gehört dahin und vielleicht braucht sie einen kleinen Ruck, einen kleinen Stups, um dahin zu gehen. Also du brauchst jetzt keinen Ruck, du bist ganz alleine, hast du ganz alleine auf die Bühne geschafft. Und jetzt der Bogen zu dir. Du arbeitest, beziehungsweise deine Mission, deine Vision ist es ja auch, Frauen in irgendeiner Art zu helfen. So, und da fangen wir vielleicht mal an bei dem Thema Frauen. Warum glaubst du persönlich, dass Frauen manchmal etwas mehr Hilfe benötigen, zum Beispiel Liederin ihres Lebens zu werden, wie du das schön formulierst, oder wie ich das formuliere, auf die Bühne zu gehen und zu leuchten. Warum denkst du, brauchen Frauen dann kleinen Stups?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich etwas historisch bedingt. Denn so im gesellschaftlichen Kollektiv ist es natürlich schon sehr stark verankert, dass die Frau bestimmte Aufgaben übernehmen muss, wenn sie sich in einer Ehe befindet, in einer Partnerschaft befindet, auch Mama ist und wichtige Pflichten natürlich auch erfüllen muss. Und in diesem Leben ist ja dann auch kein Platz für ein eigenes Business, oder? Ich meine, da muss man sich ja schon extrem viel Mühe geben, dass man es noch so zu einer normalen Arbeit schafft. Und da fange ich jetzt einfach mal bei meiner eigenen Geschichte an. Es hat auch sehr früh begonnen, weil ich habe auch mit einem ganz normalen Weg gestartet. Ja, ich habe eine Ausbildung zur Kauffrau im großen Außenhandel gemacht.
In Deutschland, Sadia? In Deutschland, ja.
In Deutschland, ja, in Nürnberg. Ich bin in Nürnberg geboren. Meine Eltern haben dann in Fürth ein Haus gebaut und da bin ich auch zur Schule gegangen. Und habe dann auch in Fürth bei einem Schraubengroßhändler, also einer Männerdomäne, kann man schon sagen, die haben auch Automobilhersteller beliefert, meine Ausbildung begonnen und habe dann in diesem Betrieb angefangen zu arbeiten. Und bereits schon am ersten Tag war ich ein bisschen schockiert, um ehrlich zu sein, weil ich gemerkt habe, ey Sadia, irgendwie bist du doch ganz schön anders. Aber ich konnte das überhaupt gar nicht zuordnen, weil du kennst es sicher, du wirst ganz normal eingearbeitet, ja, und dann beginnst du irgendwann deine Arbeit, bist mit den Kollegen konfrontiert und hast halt einen Chef. So. Und die damals sehr schüchterne Sadia hat sich halt voll darauf eingelassen und hat halt versucht, wirklich ihr Bestes zu geben. So knapp 1,5 Jahre später kam ich ins Büro, früh um 7.30 Uhr, setze mich an meinen Arbeitsplatz und meine allerliebsten Kollegen fangen an, über die letzte Simpsons-Folge zu berichten.
Okay, ja, kann ja spannend sein. Richtig, kann ja spannend sein.
Zum gestrigen Abend. Und das war wirklich ein Schlüsselmoment für mich, weil ich saß da und dachte mir so, was ist hier los? Früh morgens um 7.30 Uhr habt ihr denn nichts Besseres zu tun. So, ich bin innerlich echt aggressiv geworden. Es ging dann auch weiter. Und zwar, dass sie sich auf ihre Rente freuen. Und wir reden jetzt hier von Kollegen, die noch keine 60 waren. Die waren vielleicht so Mitte 30, Anfang 40, Mitte 40. Ja, und haben da schon darüber gesprochen, wie sehr sie sich dann auf ihre Rente freuen. Und innerlich ist ein Prozess losgegangen in mir, wo ich mir dachte, scheiße. Wenn ich hier bleibe, dann ende ich genauso. Und Anna, keine 3 Tage später bin ich in der Nürnberger Innenstadt, laufe in Thalia und glaub mir, in der Schule, ich habe es gehasst, Bücher zu lesen. Ne, man konnte mich nicht dazu bringen, irgendwelche Bücher zu lesen. Frag mich nicht, wie ich in dieser Abteilung gelandet bin. Auf einmal war ich in der Finanzabteilung und sah das Buch Rich Dad Poor Dad. Und es war nicht der Titel, der mich angesprochen hat, sondern der Untertitel, und zwar, was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen. Und ich dachte mir so, das ist ja eigentlich genau das, was ich brauche. Ich habe das Buch mitgenommen. Ich habe es am selben Tag verschlingt. Ich habe das ganze Buch an einem Tag gelesen und habe mich sowas von verstanden gefühlt, aber das allererste Mal in meinem Leben, und habe dann eine Entscheidung getroffen. Ich habe die Entscheidung getroffen, wenn ich mal Kinder habe, wenn ich eine Familie habe, werde ich finanziell frei sein, weil ich sehe es überhaupt nicht ein, sie irgendwo hinschicken zu müssen, geschweige denn in eine Schule, wo sie nicht das lernen, was sie lernen sollen. So, das war die Entscheidung.
War der
Und ab dem Zeitpunkt habe ich knapp 300 Bücher in diesem Bereich gelesen, während meiner Ausbildungsphase.
Währenddessen du.
Und ich bin von Tag. Ja.
Währenddessen du diesen herkömmlichen Beruf zu Kauffrau im Großhandel, richtig? Genau, gemacht hast, hast du währenddessen dich dann schon weitergebildet in verschiedenen Dingen. Okay. Ganz alleine, also du bist zufällig bei Thalia in dieser Abteilung, Thalia, glaube ich, heißt das, weiß ich nicht. Thalia, genau, in dieser Abteilung gelandet und hast dir dieses Buch geschnappt, und ab da fing deine Reise zur Persönlichkeitsentwicklung, wenn man das so schön sagt, an.
Genau.
Hast du auf diese Reise schon damals jemanden mitgenommen, also bist du nach Hause gegangen und gesagt, Mama, guck mal, was ich da hab und so, oder hast du das komplett für dich alleine in deinem Zimmer gemacht?
Meine Eltern haben das natürlich mitbekommen. Ja, die haben mitbekommen, dass ich auf einmal in meinem Zimmer sitze und Bücher lese. Meine Mama hat diese Bücher gesehen und dachte sich wahrscheinlich, okay, jetzt ist sie komplett verrückt geworden. Weil ich habe natürlich auch ein Selbstbewusstsein entwickelt durch diese Bücher, die mir gar nicht gleich waren. Also wirklich überhaupt, so kannte man mich nicht. Ich war einfach ein sehr schüchternes Mädchen. Und auf einmal kam ich daher und habe gesagt, ich werde erfolgreich. Ich werde Millionärin sein. Ist mir scheißegal, was ihr darüber denkt. Mich kann keiner aufhalten. Ja, und das war wirklich schon auf eine gewisse Art und Weise aggressiv. Und natürlich wurde ich belächelt, weil dann kam natürlich auch so Sätze wie, ja, Mädchen, bleib mal am Boden. Schau mal, dass du deine Ausbildung fertig machst und schau, dass du dann übernommen wirst. Ja, das waren halt dann so die Aussagen. Aber meine Eltern haben natürlich diese Entwicklung mitbekommen. Und auch in der Arbeit haben die Menschen das mitbekommen. Und das war natürlich nicht gern gesehen. Ja, man wollte nicht, dass dieses Selbstbewusstsein auf einmal da an den Tag gelegt wird.
Ich habe eine Zwischenfrage. Du sagst, gut, zu deinen Eltern kommen wir gleich, da habe ich noch andere Fragen. Ja. Aber auf der Arbeit wurde das auch schon gesehen. Wie hat sich das gezeigt?
Ja.
Also hast du da eine Situation, ein Beispiel einer Situation?
Ja, wir hatten einen sehr strengen Chef. Ich glaube, der arbeitet da heute sogar immer noch. Und er ist halt komplett verliebt in seine Arbeit, und es war halt dieses ganz klassische mittelständische Unternehmen, wo Mitarbeiter halt wirklich folgen müssen, ja, kaum eigene Entscheidungen treffen dürfen, und wenn du halt einen Fehler gemacht hast, hast du einen auf den Deckel bekommen. Ja, und die damals schüchterne Sadia hat sich das alles gefallen lassen, und ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich mir das nicht mehr gefallen lassen und habe halt dann auch Kontra gegeben.
Verstehe. Ja. Okay, und das wurde dann von dem Chef, der das sonst nicht gewohnt war, von seinen Angestellten und schon gar nicht von jungen Auszubildenden nicht gerne gesehen.
Ja.
Verstehe. Wurdest du da ermahnt immer wieder? Also hattest du auch Konflikte oder hat man dich dann einfach geschehen lassen? Also nach dem Motto, lass die mal rebellisch sein, irgendwann ist sie eh weg. Oder wie ist das dann ausgegangen, diese Story?
Ich habe das schon zu spüren bekommen tatsächlich, indem ich halt zu bestimmten Besprechungen nicht mehr eingeladen wurde und all solche Geschichten.
Okay, ja.
Genau, da kommt mir sogar direkt schon eine Träne, schau an.
Da kommt die erste Träne. Eine echte Träne? Ja.
Stinkeauge, Tränen, warum verstehe, auch immer. Okay.
Ja, ich denke, zu einer Träne kommen wir heute vielleicht noch, aber das war vielleicht nicht der Tränenmoment. Da wurdest du zur Besprechung nicht mehr eingeladen. Gut, aber das Selbstbewusstsein war dann ja schon nicht mehr gespielt, sondern es war ja schon da, scheinbar angelesen, antrainiert. Du warst ja, ja. schon dann eine gestandene junge Sadia. Und genau. vielleicht einen kleinen Schritt zurück, damit ich das verstehe. Hast du Geschwister ja. in der Familie, wo du aufgehört? Du bist,
Nein,
du bist ein nicht. Einzelmädchen, ein Einzelkind. Ist ja, ja. Ist, ja in, ist ja interessant. Das bedeutet, also wenn man den Gerüchten oder den Mythen der Einzelkinder glaubt, dann bist du ja ein verwöhntes Mädel und alles fällt vom Himmel und eigentlich musst du gar nichts machen dafür, um unglücklich zu sein, weil darum kümmern sich ja deine Eltern. Oder kannst du dem komplett widersprechen?
Ja. Nein, den kann ich nicht widersprechen. Ich glaube, das war bei mir sehr ähnlich. Ich meine, in dem Haus, in dem ich gelebt habe, mein Elternhaus, ist ein wundervolles Haus bis heute. Meine Mama pflegt es vom Grund auf. Also Ordnung, Sauberkeit steht da an alleroberster Stelle. Ja, und ich habe schon wie eine Prinzessin gelebt. Das würde ich schon genauso sagen. Und das Ganze hat natürlich Vor- und Nachteile. Ja, meine Mama hat mich vor allem und jedem beschützen wollen, vor der ganzen Welt. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, wo das Leben dann so wirklich, wirklich für mich begonnen hat, war ich halt dann wie im Freiflug da draußen. Ja, das muss man schon sagen. Das sieht sie heute schon auch so, dass das ja, so dieser klassische goldene Käfig, sage ich jetzt mal, also jetzt nicht so im negativen Sinne, schon im positiven, aber da musste ich mich dann erstmal wirklich in dieser Welt zurechtfinden, weil da einige Dinge auf mich gestoßen sind und ich einiges dann aufräumen musste, anhand von Glaubenssätzen und Überzeugungen natürlich. Und das war schon ein Weg.
Ich bin ganz gespannt auch auf diese Geschichte, welche Glaubenssätze wieder oder du aufgelöst hast oder ja. welche die begegnet sind im Laufe der Jahre. Ja. Bleiben wir vielleicht bei deinem Werdegang, dann hast du dein wahres Ich oder das ist ja erst dann, hat sich erst entwickelt und dann hast du das die Möglichkeit gehabt zu zeigen, auch den Mut, nicht nur die Möglichkeit, du hast auch den Mut gehabt, deine neue Persönlichkeit, dein neues Selbstbewusstsein zu zeigen in dieser Firma, bei diesem Chef. Mhm. Wie ging das weiter? Also die Ausbildung hast ja. du da wahrscheinlich fertig gemacht und genau, ja. wie wurdest du verabschiedet? Wurdest du übernommen oder hat man dich freudentränenreich verabschiedet?
Also ich habe meine Arbeit schon sehr gut gemacht, das haben sie auch gesehen, also auch sehr gewissenhaft gemacht und sie haben mich für ein halbes Jahr übernommen, weil sie halt für mich keinen Ersatz hatten, das muss man ehrlicherweise genauso sagen und dann haben sie mich quasi aus der Firma schon geschmissen, weil sie gemerkt haben, okay, sie ist eigentlich auf einem ganz anderen Weg, weil sie möchte sich nicht unterordnen. Und da gibt es auch noch eine kleine witzige Geschichte dazu. Ich habe ja dann Zeugnis bekommen, Arbeitszeugnis. Mhm. Und dieses Arbeitszeugnis wurde wahrhaftig schlecht geschrieben. Ich habe das gespürt, dass das Absicht war. Und ich bin dann ins Firmenauto gestiegen und bin dann zur Hauptstelle dieser Firma gefahren, die ist immer noch in Mannheim, und habe einen Termin mit dem höchsten Chef gemacht. Das war mir scheißegal.
Okay.
Jetzt musst du dir wirklich mal vorstellen, diese 18-jährige Sadia, ja, die frisch mit der Ausbildung fertig ist, trifft sich da jetzt mit dem Firmenchef. Ich werde das niemals vergessen. Und er hat sich wirklich die Zeit für mich genommen, weil er sich nicht erklären konnte, was denn da jetzt los ist. Und ich habe ihm erklärt, dass ich meine Arbeit extrem gewissenhaft gemacht habe und meine Arbeit gern gemacht habe und dass dieses Arbeitszeugnis einfach nicht gerechtfertigt ist. Er hat mir
das
recht
bedeutet,
gegeben.
Du hast dann
und dann habe ich auch ein Arbeitszeugnis bekommen, welches mir entsprochen hat. Und damit war dann meine Reise mit dieser Firma beendet.
Schön. Hast du das Zeugnis irgendwann mal überhaupt noch mal gebraucht? Also wurdest du noch mal angestellt?
Nein.
Aber den Kampf hast du nicht nur gekämpft, sondern auch gewonnen. Ja, immerhin. Manche Kämpfe muss man ja auch einfach nur kämpfen, ums des Kämpfens willen.
Ja.
Genau. Wie ging deine Reise weiter?
Ich habe dann tatsächlich mit Network Marketing begonnen. Also es kam wirklich alles so in mein Leben. Und da bin ich damals eben auf Menschen gestoßen, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, du, ich glaube, du passt da perfekt hinein, lass uns doch mal starten. Ja, und da war ich dann damals innerhalb dieser Firma und habe dann angefangen, mein Team zu bauen und war auch relativ erfolgreich
für welches mit dem Produkt? Ganzen. Sadie, das für war welches so, Produkt, wenn ich fragen darf?
Das war ein großartiger Energy Drink damals, der unfassbar gesund war. Also der hatte Unmengen an Vitaminen und der wurde halt dann irgendwann verboten in Europa, weil er halt einfach zu gesund war. Ja, muss man dazu sagen. Und ja, da habe ich dann ganz erfolgreich ein gutes Team aufgebaut und es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Da habe ich halt wirklich den Verkauf gelernt, den Kontakt mit Menschen, die Verhandlung. Und es hat mir einfach enorm gut getan, weil da habe ich dann so richtig eben auch Menschen kennengelernt, die unternehmerisch tätig waren. Und in dieser Welt habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt.
Verstanden. Okay, also Network Marketing habe ich verstanden. Du hast dein eigenes Team aufgebaut, da schon deinen Erfolg, ersten erfolgreiche Abschlüsse gemacht, also Vertrieb gelernt, Menschenkenntnis ausgebaut und dein Selbstbewusstsein gestärkt, wahrscheinlich auch in der Zeit. Du hattest zwischendurch mal gesagt, dass so ein paar Glaubenssätze aus deinem Zuhause mitgekommen sind in die große freie Welt. Wollen wir da schon einsteigen und über Glaubenssätze mal zwischendurch mal sprechen, ohne dass wir deine Geschichte, deine Reise jetzt komplett beenden, sondern die geht natürlich weiter. Aber ich würde gerne das parallel mal ein bisschen aufbauen. Also welche Glaubenssätze haben sich da schon gezeigt, auch in den jungen Jahren, in der Ausbildung und so weiter, auch dann im Vertrieb?
Ich darf mich nicht zeigen, beispielsweise. Ich muss mich eher zurückhaltend zeigen, weil ich bin ja ein Mädchen. Ja, und ein Mädchen geht jetzt nicht raus und macht hier voll das Business. Es passt doch gar nicht zu Mädchen. Und ich bin doch kein Mann und kein Junge. Und ich brauche doch irgendwann mal einen Mann, der sich um mich kümmert und sich um mich sorgt und das Geld verdient. Und all solche Geschichten, die haben mich dann wirklich begleitet die letzten Jahre, aber im Unterbewusstsein. Ja, weil vom Verstand her glauben wir immer, es kann doch gar nicht sein, dass ich das glaube. Aber dann kommt es halt schon an die Oberfläche, weil aufgrund dieser Tatsachen kann man nicht das erreichen, was man eigentlich erreichen möchte und sich wünscht. Geht nicht.
Jetzt bin ich mal gespannt auf die Geschichte darüber, wie du, als du das festgestellt hast, diese Glaubenssätze, die du gerade aufgezählt hast, und mit dieser ganzen Ladung Glaubenssätze zur Mama nach Hause gefahren bist und gesagt hast, Mutti, so, jetzt habe ich diesen Salat, jetzt habe ich diesen Koffer voller Glaubenssätze. Wie kommt das? Warum hast du mir das angetan? Oder sie, also sie war das ja nicht alleine, sondern natürlich das gesamte Konstrukt dahinter und ja davor und die Vergangenheit und historisch. Du hast ja gesagt, das hat historische Gründe. Also ich kenne das natürlich auch, aber spannend finde ich, wie du das deiner Mama erklärt hast oder erzählt hast.
Ja. Also wir sind jetzt natürlich ein bisschen sehr an der Oberfläche mit den Glaubenssätzen. Durch die letzten Jahre habe ich natürlich sehr stark geforscht in dieser Hinsicht. Und die Glaubenssätze, die Überzeugungen sind natürlich das, was uns enorm prägen. Allerdings ist dann immer die Frage, wie lösen wir das denn jetzt wirklich nachhaltig auf? Und meine Mama hat schon sehr früh mitbekommen, dass ich da auch seherische Fähigkeiten habe und auch in der spirituellen Richtung mich ausbilden habe lassen. Ich habe damals mit Karma-Ablösungen begonnen. Und meine Mama war natürlich die allererste, die ich Karma abgelöst habe. Und das war für sie natürlich eine extrem prägende Erfahrung, weil wir auch da miteinander sehr intensive Dinge lösen konnten, auch aus der Ahnenfamilie, denn das ist natürlich auch nochmal eine eigene Geschichte, ich glaube aber auch bei jedem Menschen, dass aus der Ahnenfamilie einfach Informationen kommen, die man sehr schwer handeln kann und sie sind trotzdem da. Das heißt, auch die haben eine gewisse Anziehungskraft, ja, weil wir bestehen aus über 100 Billionen Zellen und jede Zelle ist Sender und Empfänger gleichzeitig. Und auch diese Informationen ziehen auf eine gewisse Art und Weise Dinge in unsere Realität und manifestieren das, ob wir uns das jetzt wünschen oder nicht. Und da hat so die Heilungsreise mit meiner Mama begonnen und es war ein sehr harter Weg. Ja, weil wir beide hatten es nicht einfach miteinander. Ich meine, wir wissen, wir suchen uns unsere Eltern aus. Ich glaube da sehr stark daran. Und ich liebe sie sehr und bin sehr, sehr dankbar für sie. Aber es war wirklich, wirklich hart. Also da sind schon öfter mal die Fetzen geflogen. Ja, und jetzt so mit 29, werde jetzt bald 30, kann ich sagen, jetzt haben wir die Sachen wirklich so gemeistert, dass wir klar miteinander sind.
Das war jetzt viel. Jetzt muss ich gucken, wo wir einsteigen. Die erste Frage ist, bist du und deine Mama, seid ihr euch sehr ähnlich oder das genau das Gegenteil?
Wir sind uns sehr ähnlich. Verstehe. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Sachen, wo man natürlich ganz klar weiß, das ist sie, das bin ich. Ja, zum Beispiel, ich liebe auch Ordentlichkeit und Sauberkeit. Ich würde aber jetzt nicht so weit gehen, wie sie das macht.
Also, du stehst.
Ja, für mich ist immer so eine goldene Mitte elementar wichtig. Und sie mag mehr so die Extremen. Mhm. Ja, und das sind halt so die Feinheiten und Unterschiede. Würde ich jetzt mal behaupten.
Ich würde zumindest mal ein bisschen eine kleine Reise machen zu dem Thema Karma ablösen. Das passt jetzt vielleicht gar nicht zu deiner, also passt schon zu deiner Geschichte, aber jetzt nicht genau in unser Thema. Und trotzdem interessiert mich das sehr, weil du das angerissen hast. Karma ablösen. Also stelle ich mir, für mich ist das Thema komplett fremd, also kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Ich weiß, was Karma ist in der Definition, aber mehr auch nicht. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen und vielleicht ein Beispiel geben, was in so einer Session, wenn du sagst, du bist ausgebildet, das bedeutet, du führst dann irgendwelche Sessions durch, was genau passiert da und wie könntest du bei mir mein Karma auflösen? Also beispielhaft.
Mhm. Also, es ist tatsächlich so, dadurch, dass ich gewisse Dinge auch feinstofflich sehen kann, ist es auch so, dass ich Fremdenergien wahrnehmen kann bei Menschen. Und Fremdenergien sind gar nicht so selten, sage ich jetzt mal, nur wir sehen sie halt mit unserem physischen Auge nicht wirklich. Viele, viele Menschen spüren, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist und wenn irgendwas nicht stimmt, wenn zum Beispiel von einem Moment auf den nächsten irgendwas in einem passiert und man auf einmal extrem sauer und wütend wird und man nicht weiß, warum. Hast du vielleicht schon mal erlebt, vielleicht auch im Umfeld. Und das sind dann beispielsweise so Anzeichen für Fremdenergien, dass da irgendwas Fremdes in meinem Feld ist, was gerade anfängt, mich richtig zu stören. Ja, und das ist auch das, was sehr vielen Menschen das Licht nimmt. Ja, das heißt, bevor ich Menschen wirklich begleite und unterstütze in den Transformationen, ist die Karma-Ablösung das Fundament von dem Ganzen. Das heißt, Menschen werden erst einmal wirklich neutralisiert, abgelöst, durch eine gewisse Transformation begleitet sozusagen, damit sie all das Alte, also diesen alten unsichtbaren Rucksack, so nenne ich ihn jetzt mal, voller Ängste, Wut, Sorgen, Trauer, vergangene Erlebnisse, die sie einfach negativ geprägt haben, auch aus der Kindheit, pränatale Erfahrungen, Ahnenkarma, Familienkarma, all diese Dinge, die einfach nicht mehr dienlich sind, um diese großen, erfolgreichen Ziele zu erreichen, werden erst einmal gelöst und transformiert und in die Heilung gebracht. Und da merke ich eigentlich jedes Mal bei jeder Frau, die ich dadurch unterstütze, dass sie ihr Strahlen wieder haben. Ja, und das ist für mich elementar wichtig, diese Strahlen, damit sie da weiterkommen. Und das ist für mich das Fundament. Ja, und auf dem kann dann alles gebaut werden. Aber wenn wir nicht die Klarheit haben, nicht die Strahlkraft haben, nicht wir selbst sein können, weil irgendwas und irgendwer uns in unserem Feld stört, wird das sehr, sehr schwierig. Und da habe ich in den letzten Jahren aufgrund dessen natürlich sehr intensive Erfahrungen gemacht, ohne die ich heute mich damit gar nicht so gut auskennen würde. Also die Ausbildung ist natürlich das eine, aber das ist vielleicht 10% von dem, was passieren muss, damit man sich wirklich damit auskennt, weil mit solchen Dingen ist einfach nicht zu spaßen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, da leuchten bei mir zwei Lampen auf, irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen Ungewissheit, so ein bisschen Bedrohlichkeit auch dahinter, weil natürlich auch etwas da drin steckt, etwas Mystisches, Unbekanntes, und Vergangenheit und so und gar Vergangenheit meiner Ahnen, also meiner Vorfahren, das, also mir macht das tatsächlich ein bisschen Angst und trotzdem finde ich das unheimlich spannend, weil du bei mir auch schon mal den Hinweis gegeben hast, da müsste man bei mir ein bisschen was ablösen. Ich bin mal gespannt, das machen wir jetzt nicht in diesem Podcast, aber ich habe ein bisschen Angst, tatsächlich.
Ja, das erlebe ich schon auch sehr oft, dass Menschen Angst haben und das ist auch vollkommen legitim, weil man nicht weiß, was da auf sich zukommt. Allerdings kann es immer nur besser werden als der jetzige Zustand. Ja, so argumentiere ich das dann immer, weil es gibt immer einen Grund, warum man nicht vorwärts kommt. Ich habe beispielsweise ganz viele Unternehmerinnen in meinen Transformationen und die sagen mir halt immer, Sadia, ich habe so viel Geld schon in meine Persönlichkeitsentwicklung investiert. Ich habe schon so viel gemacht und ich meine, das sind Frauen, die wollen was. Ja, das sind keine Frauen, die sich unsicher sind, sondern die wollen was. Und dann rätseln sie halt die ganze Zeit herum, woran es denn jetzt noch liegt, dass sie da und da und da einfach Herausforderungen haben. Und ich schaue mir das an und für mich ist die Sache halt dann klar. Ja, und die größte Herausforderung ist halt, kennen sich nicht allzu viele mit solchen Dingen aus. Vor allem nicht in dieser Gesamtheit. Na, du kannst natürlich Business Mentorings buchen. Und kannst lernen, wie du bestimmte Business-Strategien umsetzt. Ja, das ist alles gut und alles möglich. Aber für mich ist das immer so, wie als würden wir anfangen, am Hausdach zu bauen, anstatt am Fundament. Ja, weil am Ende des Tages ist das eigene Business das eigene Spiegelbild. Immer. Ja, und wenn in meinem System irgendwas ist, was zu dem nicht passt, was ich will, funktioniert's nicht. Es funktioniert nur sehr schwer. Der Weg ist einfach extrem hart. Ja, wir können keine erfüllten Partnerschaften leben, weil da ist ja dann die nächste Baustelle. Ja, das ist alles sehr herausfordernd. Und mit der Arbeit oder mit der Unterstützung, sage ich jetzt mal, erreichen wir halt, dass sich die Menschen sich selber einfach ein so großes Stück näher kommen, dass sie sich selber klar werden, wo es denn jetzt lang geht. Fernab von ganzen Illusionen, von den ganzen Vorstellungen, die wir teilweise so haben, weil wir natürlich auch beeinflusst werden von Social Media, anderen erfolgreichen Unternehmern oder eben sonst allem, was da draußen so passiert.
Lassen sich denn alle, die zu dir kommen, darauf ein? Also ich meine, das eine ist ja, ich komme jetzt und sage, Sadia, befreie mich von meinem Karma. Und das andere ist, wirklich dahin zu gehen und daran zu glauben, dass es funktioniert. Wie groß ist der Anteil des Glaubens daran?
Also die Menschen, die zu mir kommen, werden meistens tatsächlich geschickt auf eine Art und Weise. Das heißt, sie sind nie zufällig bei mir. Und wir treffen uns immer auf einer Ebene, wo sie selber wahrnehmen können, dass das halt einfach sehr viel Sinn macht. Ja, weil sie alleine schon im Raum spüren, wenn wir miteinander sprechen, dass es sich einfach hochschwingend für sie anfühlt, dass sie sich angenommen fühlen, dass sie so sein dürfen, wie sie sind. Und ich erkläre dann natürlich auch immer ganz genau, was da passiert. Und so mystisch oder so fremd erscheint es dann doch nicht so für viele Menschen, weil es ergibt Sinn. Ja, wenn du genauer darüber nachdenkst tatsächlich und wenn du dich mal hineingibst und reinspürst, macht das einfach Sinn, dass diese ganzen Belastungen über Jahrzehnte hinweg und auch inkarnationsübergreifend uns beeinflussen. Ja, wir können nicht davon weglaufen oder wir kommen nicht davon weg. Die Themen wiederholen sich ständig. Ja, und du hast natürlich viele Möglichkeiten. Du kannst an der Oberfläche gewisse Überzeugungen und Glaubenssätze lösen. Und da habe ich auch etwas extrem Wertvolles kennengelernt, was enorm hilft. Aus meiner Sicht sind aber diese Ablösungsarbeiten und Neutralisierungsarbeiten für mich eben elementar wichtig, damit das andere erst so richtig wirken kann. Ja, das ist wie, als würdest du erstmal den ganzen Boden ausheben, und entdecken, was gehört da einfach nicht mehr rein. Ja, und das nimmst du einfach alles und schmeißt es weg sozusagen und hast dann einen schönen, fruchtbaren Boden, auf dem du dann bauen kannst. Ja, und so habe ich die Erfahrung auch immer wieder gemacht mit all den Menschen. Und natürlich habe ich dann auch erlebt, dass sie gesagt haben, ja, ich glaube nicht wirklich dran, aber ich vertraue dir. Und was dann danach passiert ist, war halt schon eben sehr faszinierend, weil die Menschen finden den Glauben in sich selbst. Also wirklich sehr religionsunabhängig, ja, religionsfrei. Weil ich persönlich glaube an das Höchste, ich glaube auch an Gott, ich habe eine sehr starke Verbindung. Ich muss das aber nicht von der Religion abhängig machen. Ja, und so ist das auch bei vielen Menschen dann im Nachhinein. Sie haben auf einmal wieder eine Verbindung, eine Connection und kreieren dann auch Gebete für sich selber, was ich immer so schön und so spannend finde, weil das gibt denen dann Kraft. Ja, allein wie kraftvoll Gebete sein können, ist ja unglaublich. Ja, und ich glaube, im Lauf der Geschichte, im Lauf der Vergangenheit ist das so in Vergessenheit geraten bei ganz, ganz vielen Menschen. Ganz viele Werte, die so wichtig für uns sind, wurden einfach nicht mehr weitergegeben oder wird als Quatsch abgestempelt oder als unnötig. Aber ich sag halt, das ist doch genau das, was uns ausmacht. Ja, diese Essenz, diese Quelle. Und ja, in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbubble, sage ich jetzt mal, ist es ja auch stark vertreten, dass sie sagen, ja, du musst es aus dir heraus aufbauen. Ja, wenn du ein bisschen so ein Coaching hast, was spirituell angehaucht ist, sagen sie ja auch schon, ja, du musst es von dir aus, von dir innen heraus aufbauen. Aber wie machst du das, wenn du keine Verbindung zu dir selbst hast? Das ist unmöglich.
Seit wann spürst du die Verbindung zu dir selbst und zu dieser Quelle, also zu Gott? Du nennst es Quelle, so wie ich das verstanden habe. Seit wann, also kannst du dich zurückerinnern, ab wann du das hast?
Ich glaube, ich habe das nie wirklich verloren. Ich bin so quasi zwischen dem Islam und dem Christentum aufgewachsen. Mein Papa eben muslimisch, meine Mama katholisch. Ich habe beide Welten kennengelernt als Kind und mich hat man nie in eine Richtung gedrängt oder so, sondern mir hat man das schon so auch beigebracht, dass es einen Gott gibt und mir wurde das auch immer sehr liebevoll beigebracht, ja, mit viel Liebe. Und ich habe das nie verloren. Wenn ich mal so schwierige Zeiten hatte, habe ich schon mal dran gezweifelt. Ja, das ist schon vorgekommen, als ich jünger war. Aber so verloren habe ich es nie. Ich habe es halt immer mehr gestärkt. Also heute kann ich sagen, wenn ich so in die letzten Jahre zurückblicke, hat halt immer wieder so eine Stärkung stattgefunden, was eben auch so einhergeht mit eben dem Vertrauen ins Leben, in den eigenen Weg.
Mhm, genau. Verstanden. Das heißt, auch das ist eine Reise, also die nie zu Ende ist sozusagen.
Ja.
Ja, da du selbst gerade die Persönlichkeitsentwicklungsbubble angesprochen hast, was, und dann kommen wir wieder auf deinen Lebenslauf, Werdegang zurück. Was ist für dich Persönlichkeitsentwicklung?
Persönlichkeitsentwicklung ist für mich das, was niemals endet, solange wir in dieser Inkarnation sind. Solange wir hier auf dieser Erde leben, wird das, glaube ich, nie ein Ende haben, weil ich glaube, das ist auch wirklich der Sinn, warum wir hier sind, um uns zu entwickeln, um diese Erfahrungen zu machen, um auch ja Dinge und Perspektiven in unserem Leben zu sehen, anzuerkennen, wahrzunehmen. Und diese Entwicklung ist für mich, sich selber eben frei zu machen von all dem, was wir nicht sind. Mhm. Wenn ich es wirklich mal so ganz kurz zusammenfassen muss, dann würde ich das genau so sagen. Natürlich, viele sagen auch, es geht hier um Zwiebelschalen. Mhm. Also kannst du es natürlich auch beschreiben. Aber durch diese ganzen Prägungen auch, die in der Kindheit passiert sind, haben wir natürlich auch sehr viel mitgenommen, was mit uns selber kaum etwas zu tun hat, was aber notwendig war, um diesen Weg zu gehen, den wir gehen. Ja, und deswegen ich habe natürlich Verständnis, wenn Menschen ständig in ihrer Kindheit nach den Fehlern oder nach den Problemen suchen. Ich glaube, das gehört auch dazu. Aber irgendwann ist halt auch mal gut. Ja, weil wir dürfen dankbar sein für das, was wir erlebt haben. Das hat einen Grund, warum wir das erlebt haben. Es hat uns zu den Persönlichkeiten gemacht, die wir heute sind. Ja, und es macht viel mehr Sinn, im Jetzt zu schauen, was braucht es jetzt, damit ich einen großen Schritt weiterkomme. Und das ist für mich die Entwicklung, die eigentlich tagtäglich stattfinden soll. Ja, das hat weder einen Anfang, noch hat das wirklich ein Ende aus meiner Sicht. Und ich finde es immer wichtig, dass, wenn wir uns auch Unterstützung holen, wir nicht in eine Abhängigkeit geraten, sondern wir im Nachgang frei unsere eigene Entwicklung so weitergehen und weiterführen können, dass wir selber so gestärkt in uns selber sind, also diese Stabilität in uns selber haben, um zu wissen, was es denn jetzt braucht, damit ich jetzt einen Schritt weiterkomme für mich. Und das hat sehr viel mit Selbstführung und Selbstleadership zu tun.
Hattest du schon diese Erfahrung, in einer Abhängigkeit zu sein von einem Coach, einem Guru, einem, wie auch immer man die nennt?
Hui! Ja. Ja, mit Abhängigkeiten hatte ich schon viel zu tun. Ach, in meinem Leben tatsächlich. Ja. Ich war nie diejenige, die viele Coachings oder Seminare gebucht hat. Aber wenn ich was gebucht habe, dann war ich da drin und zwar richtig. Ne? Also mit allem. Und ich hatte mal einen Business Coach, das war mein allererster Coach und für den bin ich heute noch sehr, sehr dankbar. Das war die beste Entscheidung, das hat mir extrem gut getan. Und im Nachgang, so paar Jahre später, habe ich mit meinem damaligen Partner eben entschieden, ein Mentoring zu buchen. Mit einer sehr hohen Investition, sagen wir es jetzt mal so. Und da musste ich halt dann im Nachgang feststellen, dass es hier wirklich um sehr starke Manipulationen geht, um Abhängigkeiten geht. Und das hat mich halt auf eine andere Art und Weise mal durchgespült, sage ich.
Alles auf dem deutschen Markt?
Weil ich halt, entschuldige. Ja, alles auf dem deutschen Markt. Das war eine sehr negative Erfahrung. Aber auch da muss ich dazu sagen, ich bin auch da froh, habe ich das gesehen und erlebt. Denn heute weiß ich ganz genau, mich kann keiner mehr so um den Finger wickeln oder so manipulieren, denn ich weiß jetzt, worum es geht, was die Absichten dahinter waren. Und das finde ich auch immer sehr wichtig, bevor man so eine Transformation bucht, so ein Mentoring, dass man sich sicher sein kann, was denn jetzt die Absicht und die Intention von demjenigen ist, der das denn macht.
Verstanden. Das heißt, da wurden dir auch die Augen geöffnet.
Absolut.
Viel Geld dafür ausgegeben, dass man dir die Augen öffnet. Ja. Gut. Oder war dann doch nicht ganz umsonst.
Kann mal passieren, ja.
Okay. So, wir kommen zurück auf deine berufliche Bahn sozusagen, Laufbahn. Wir sind stehen geblieben bei Network Marketing. Du hast dir ein Team aufgebaut. Was ist danach passiert?
Danach war es dann eben so, dass die Firma geschlossen wurde, weil das Produkt in Europa verboten wurde. Und von heute auf morgen war die Firma halt weg und die ganze Struktur weg und das Einkommen weg. So, was haben wir dann gemacht? Dann haben wir natürlich ganz klassisch eine neue Firma gesucht, sind dann da mit dem ganzen Team hin und das Ganze hat halt wie so von vorne begonnen. Und es war aber trotzdem was ganz anderes, weil es war eine andere Firma, es waren andere Menschen, es waren andere Leader, ne, andere Führungskräfte. Und irgendwann dann so mit 23 habe ich dann gemerkt, das ist nicht mehr so das, wo ich mich sehe, weil ich bin eigentlich diejenige, die da auf der Bühne stehen sollte und nicht im Publikum. Das war ganz spannend, denn wir waren damals zu dem Zeitpunkt in Rimini. Da war Eric Worre auf der Bühne, der Network-Marketing-Papa schlechthin, und hat halt eben so diese ganzen Mindset-Themen gelehrt. Und ich saß da so und dachte mir so, eigentlich bin ja ich diejenige, die sich mit solchen Sachen auskennt. Also ganz ketzerisch auch so ein bisschen in mir. Wo ich mir dachte, was mache ich hier eigentlich? Ich fühle mich gar nicht mehr wohl, weil das, was auch mein Team zum damaligen Zeitpunkt am meisten von mir mitgenommen hat, war eben das Coaching. Ja, ich war so diejenige, die alle anderen coachen konnte und die dadurch einfach so viel weitergekommen sind, so erfolgreich geworden sind. Und dann habe ich auch da eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, ich kündige meinen Account. Also ich habe es sehr radikal gemacht. Ich habe das nicht weitergeführt. Ich habe eine sehr radikale Entscheidung getroffen. Ich habe meinen Account löschen lassen, war dann von heute auf morgen draußen aus der Firma und habe dann meine eigene Firma gegründet. Das Alpha Mindset.
Verstanden. Das war die Geburtsstunde von Alpha Mindset. Interessant.
Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt einige Zuschauer sich die Frage stellen, ja, warum hat sie es nicht einfach nebenbei weitergeführt? Bei mir war das einfach immer so, dass wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, sie einfach sehr radikal war. Es mag jetzt, kann man jetzt so und so bewerten, ob es gut oder schlecht war. Ich glaube, ich würde es einfach wieder genauso machen, sonst hätte ich mich nicht so auf diesen Weg begeben. Sonst wäre ich immer so ein Fuß da drin gewesen, hätte mich trotzdem weitergekümmert. Und deswegen war das schon eine sehr gute Entscheidung, wie ich finde.
Okay, die Geburtsstunde von Alpha Mindset. Wie kommt man auf diesen Namen? Und was genau war oder ist Alpha Mindset?
Ja, Anna, jetzt kommen wir wieder so in die mystische Richtung.
Okay.
Aber es war wirklich so. Ja, es war wirklich so. Ich bin eines Morgens aufgewacht. Es war so eine Woche, nachdem ich den Account habe löschen lassen. Das ist eigentlich voll abgefahren, aber so war es wieder. Bin aufgestanden, ich habe das Logo und den Namen gesehen. Ich habe das Logo vom Alpha Mindset vor meinem geistigen Auge gehabt. Und das Alpha-Mindset. Es hat keine 3 Tage gedauert, habe ich das in Auftrag geben lassen bei Fiverr damals. Und dann war das Alpha-Mindset-Logo fertig. Und dann habe ich meinen ersten Business-Coach gebucht. Und so habe ich angefangen, das war noch vor 2015, also gerade jetzt so, wo 2015 kam, so Ende 2014 habe ich damit angefangen. Und ja, dann war meine erste eigene Firma geboren sozusagen.
Wie alt warst du da? 23?
23.
Okay. Und ja, was ist mit Alpha Mindset passiert?
Ja, also damals war es eben noch so, ich war sehr, sehr gut, Menschen zu unterstützen. Natürlich gab es auch da Menschen oder ältere Leute, die gesagt haben, ja, wie soll mich denn eine 23-Jährige unterstützen? Wie soll das gehen? Wie soll sie mein Coach sein? Also da war ich halt damals schon auch damit konfrontiert, weil die Coaching-Branche war noch nicht so weit, wie sie heute ist. Und ich musste da schon anfangen, wirklich sehr stark an mir zu arbeiten, weil da kam natürlich auch noch mein eigenes Leben auch noch mit. Ja, es war ja nicht nur das Coaching von anderen, sondern es war wirklich auch mein eigenes Leben, die eigenen Herausforderungen, weil auf einmal ist man selbstständig und es war ja da auch noch in Deutschland. Auf einmal bist du mit dem Steuersystem konfrontiert und auf einmal musst du dies und jenes tun, dann bekommst du Briefe vom Finanzamt und all solche Geschichten, musst dich selber krankenversichern und mein Kopf ist wirklich geplatzt ab einem gewissen Zeitpunkt. Und ich kam damit wirklich nicht klar, obwohl ich auf einer Wirtschaftsschule war. Ja, und das hat mich natürlich auch mega gefuchst zu dem Zeitpunkt, weil ich mir dachte, wofür war ich in dieser Schule, wenn ich das mit selber nicht kann? Ja, und das hat mich wirklich in sehr heftige Stresssituationen gebracht. Und da hat sich dann auch so der Wunsch entwickelt, irgendwann mal Deutschland verlassen zu wollen, weil mich hat dieses System wirklich, wirklich genervt. Ne, weil ich habe da schon gespürt, hey, man will hier gar nicht, dass man groß wird. Ja, das wird einfach verhindert. Und ich habe diese Energie da schon gespürt. Und da habe ich dann angefangen, mir selber im Weg zu stehen.
Wieder neu. Also gerade Glaubenssätze aufgelöst, jetzt kommen neue Herausforderungen. Okay.
Ja, ja, ich war trotzdem erfolgreich. Ich habe trotzdem Mentoring-Programme verkauft. Habe ich Menschen erfolgreich begleitet. Und dann kamen halt so Punkte in meinem Leben, die wirklich alles durcheinander gewirbelt haben, weil ich in mir, meiner eigenen Persönlichkeit, nicht stabil genug war. Ich habe mich sehr stark beeinflussen lassen von Menschen, die ja wussten, wie es funktioniert. Und viele haben mir zum damaligen Zeitpunkt gesagt, Sadia, das Alpha-Mindset klingt zu männlich, das ist zu hart, das kannst du nicht machen. Und Innerlich habe ich aber gespürt, das ist aber meins, ne? Das bin ich. Und ich definiere das nicht so hart oder so männlich, sondern eine Alpha-Mindset-Persönlichkeit ist für mich jemand, der gemittet ist, der spirituell ist, der bei sich selbst ist, der in der Lage ist, sich selber zu führen, sein Business zu führen, glücklich ist, eine glückliche Partnerschaft lebt, einfach so das Leben genießt, wie er es einfach genießen will. Mhm. Ja, so war das für mich damals schon. Und ich habe mich trotzdem beeinflussen lassen. Dann habe ich den Namen verändert und habe eine Personal Brand gegründet, Sadia Akta, was an sich auch sehr gut war. Und dann kam eben eine Partnerschaft in mein Leben, so die erste längere Beziehung, sage ich jetzt mal. Und wie es halt auch bei vielen Menschen ist in dem Alter, ist man halt dann sehr stark abgelenkt. Ja, und jetzt kannst du es natürlich so und so sehen. Du kannst jetzt sagen, ja, weil das im Außen so war, ist das und das passiert. Ja, aber mit meiner heutigen Persönlichkeit kann ich natürlich sagen, das ist passiert, damit ich lernen konnte. Es musste genauso passieren. Ich war einfach stark abgelenkt. Ich hatte sehr schwierige familiäre Situationen zu dem Zeitpunkt, weil niemand war einverstanden mit dieser Beziehung. Also es war alles extrem schwierig. Dann die erste eigene Wohnung. Ja, dann die ganzen Finanzen, die ich selber getragen habe zu dem Zeitpunkt. Also da ging es schon richtig zur Sache. Und 2021 sind wir dann eben nach Dubai ausgewandert.
Mit diesem
also
Partner? Mit diesem Mann?
Genau, richtig. Und da habe ich dann wirklich alles hinter mir gelassen. Ja, diese wunderschöne Wohnung, die ich da eingerichtet habe mit den tollsten Möbeln. Und für mich war das die schönste Wohnung in ganz Nürnberg, ja, mit einem Riesengarten. Und aber dieser innerliche Wunsch, weiterzukommen, vorwärts zu kommen, war einfach viel, viel größer. Und diese Entscheidung haben wir dann ziemlich schnell getroffen und waren innerhalb von 4 Wochen in Dubai.
War dein...
Ohne jemals in Dubai gewesen zu sein, muss man dazu sagen.
Hatte dein Partner denn auch Ambitionen in dieser ganzen Coaching-Szene oder war der ganz woanders unterwegs?
Ja, er war Bauingenieur. Also das war so sein Beruf, aber natürlich sein Ziel war auch, selbstständig zu sein, da wirklich was zu erreichen. Und ich habe einfach sehr, sehr stark an ihn geglaubt. Also ich bin heute noch so, ja, wenn ich jemanden in meinem Umfeld habe, der mir sehr wichtig ist, ich glaube einfach sehr, sehr stark an diesen Menschen. Und dadurch wird man halt dann auch auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen blind. Mhm. Ja, weil umso mehr Emotionen da drin sind, umso mehr man das will vom Verstand, umso mehr Illusionen man sich selber baut, ja, desto blinder wird man dann auf eine gewisse Art und Weise. Und in Dubai war es halt dann eben so, dass sich, also das war ein Entwicklungsmanipulator, so nenne ich es wirklich, ein Multiplikator tatsächlich auch, weil dort geht es halt ganz anders zur Sache. Das ist ein ganz anderer Boden, das kann man nicht mit dem sicheren Deutschland an sich vergleichen. Da bist du vollkommen selber verantwortlich für dich selbst und da habe ich wirklich Eigenverantwortung so richtig gelernt. Ja, und ich bin einfach so froh und sehr dankbar für diese Erfahrung. Und ich habe mein Coaching-Business all die Jahre weitergemacht. Ich habe nichts anderes gemacht, aber ich habe wirklich gekämpft über die Jahre, weil eben das eigene Business das eigene Spiegelbild ist.
Verstehe. Mhm.
Das ist genau so. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch immer Überzeugungen, die gewirkt haben in meinen Zellen und in meinem Feld, die mich einfach nicht weitergebracht haben. Ich bin trotzdem weitergekommen. Ich habe trotzdem Umsätze gemacht, aber nicht so, wie ich es eigentlich wollte.
Interesseshalber, du hast aber weiterhin deutsche Kundinnen gehabt, Frauen. Also das heißt, du warst vernetzt mit Deutschland, hast einfach sozusagen remote gearbeitet aus Dubai aus. Ist ja interessant. Okay, ist ja interessant. Genau. Okay, gut. Also so wie sich das anhört, ging es dir zu der damaligen Zeit ja auch nicht mehr gut. Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Nein, nicht mehr so wirklich. Ich meine, wir haben sehr luxuriös gewohnt. Wir haben im 31. Stock gewohnt, 120 Quadratmeter mitten in der Stadt. Ja, vom Wohnzimmer aus haben wir das größte Gebäude der Welt gesehen. Ja, es war großartig. Wenn du es dir von außen angeschaut hast. Und innerlich habe ich mich wie im Gefängnis gefühlt. Ja, innerlich, als ich da in dieser Wohnung war und ich kann nicht raus und ich kann nur, ne, also mit zum damaligen Zeitpunkt mit meinem innerlichen Zustand, wie mein System ausgerichtet war, war das einfach genau das Falsche, weil ich habe eigentlich Erdung gebraucht. Ich habe Natur gebraucht, ich habe Bäume gebraucht. Und es war zu dem Zeitpunkt nicht da. Würde ich heute nach Dubai fliegen, in dieselbe Wohnung, würde ich mich höchstwahrscheinlich ganz anders fühlen. Ja, aber zum damaligen Zeitpunkt war das für mich sehr auslaugend und ich habe es aber nicht gemerkt. Ich habe trotzdem weitergemacht. Ja, ich habe meine ganze Routine weitergeführt, habe gearbeitet, bin zum Sport gegangen und ich habe aber im Spiegel gemerkt, mein Licht nimmt ab. Und ich weiß, wenn das Licht abnimmt, stimmt irgendwas nicht.
Wie merkt man denn, dass das Licht abnimmt? Das würde mich auch mal interessieren. Ja. Woran merkst du das?
Eigentlich ist es ziemlich einfach. Wenn du das weißt und du siehst jemanden und du schaust ihn an, auch wenn du ihn zum allerersten Mal siehst, merkst auf eine gewisse Art und Weise, ist das jetzt lichtvoll oder nicht? Ja, und du kannst diesen Blick auch auf eine gewisse Art und Weise ausprägen. Ja, und wenn du dich selber kennst und du weißt, wie du aussiehst, wenn es dir so richtig, richtig gut geht, ja, dann merkst du dir das natürlich und dann gibt es dann Tage, da siehst du nicht so aus und fragst dich halt, ja, was ist denn jetzt auf einmal los? Ja, und zu dem Zeitpunkt war es wirklich so, ich hatte immer weniger Kraft, ich musste extrem viel schlafen. Ich war einfach immer müde und das war einfach alles sehr auslaugend, es hat mich richtig ausgesaugt.
Aber hattest du denn da schon die Idee, hattest du vorhin erzählt, du hast Karma-Ablöse gemacht, schon bei deiner Mama, schon vorher, ne? Also du, so chronologisch war das ja davor. Und dann...
Es war schon 6 Jahre zuvor,
Das bedeutet, war die in dem Moment gar nicht bewusst, dass es dir schlecht geht? Oder es war die bewusst, aber die Herausforderungen deines Alltags waren so groß, dass du keine Zeit und keine Muße hattest, in dich reinzuschauen, um dich da eher das Zweite verstanden. Das bedeutet, du hast komplett dich fokussiert auf das neue Leben in dem 31. Stock. Genau. 31. oder 131.
Was war das? Ja, 31.
Stock. Das war schon ausreichend. Und hast dabei komplett quasi dich selbst vergessen. Okay, und dann kam der Moment, du schaust in den Spiegel, das Licht ist ausgeknipst. Und dann?
Ja, und dann ging das halt auch eine gewisse Zeit lang so weiter, weil ich wollte es ja schaffen. Ja, und ich als freie, unabhängige Frau, ja, ich muss ja alles leisten, ich muss ja alles machen. Da wird zu dem Zeitpunkt auch alles Finanzielle geleistet und es war ja nicht wenig. Ja, ich meine, in Dubai brauchst du schon richtig gut Geld, damit du da gut leben kannst. Und ich war einfach auch so nicht in meiner Kraft, ja, weil wenn das Weibliche und Männliche nicht ausgeglichen ist und das Männliche eben nicht seine Aufgabe erfüllen kann, wie es eigentlich gebraucht wird, dann ist das halt schon eine Riesen-Challenge und heute würde ich das im Leben nie mehr so handhaben, wie ich das da gemacht habe. Aber genau das waren genau die Überzeugungen, die mich zu diesen Handlungen geführt haben, die ich da gemacht habe, die ich dann im Nachgang lösen musste. Ja, und es war einfach eine extrem intensive Zeit. Sie war extrem prägend. Und ich habe auch danach erstmal eine Zeit gebraucht, um mich davon wirklich zu erholen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, jetzt ist Schluss. Ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Und bin dann eben zurück nach Deutschland geflogen zu meiner Mama. Dann war ich in meinem alten Kinderzimmer.
Alleine? Also du hast deinen Partner verlassen?
Okay. Alleine, genau. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich ihn auch noch nicht verlassen. Also der Plan war, uns eben dann ein paar Wochen später wieder zu treffen, ne, und wieder zusammen. Und ich war dann aber in meinem Kinderzimmer gesessen, habe ich gemerkt, ich will dieses Leben nicht mehr. Ich will diese Partnerschaft nicht mehr. Jetzt reicht es wirklich. Ich kann nicht mehr. Und es war so diese innere Stimme, die diese Entscheidung getroffen hat. Und dazu muss ich sagen, mich hat davor ein Wahrnehmungstrainer begleitet. Das heißt, ich habe ein Jahr davor, habe ich ein Mentoring gebucht, ein 1:1 Mentoring mit einem Wahrnehmungstrainer, der mir damals empfohlen wurde von einem sehr, sehr guten Bekannten. Und ich, die ja immer sehr skeptisch ist, auch andere Coachings zu buchen, hatte aber dann zu diesem Mann extrem viel Vertrauen. Und er ist eben darauf spezialisiert, Überzeugungen auf Quantenebene zu lösen. Ich habe ein Jahr mit ihm gearbeitet und diese Zusammenarbeit hat mir einfach so gut getan. Die hat wirklich dazu beigetragen, dass ich zu mir selber wirklich gefunden habe und meine Essenz, also das, wie ich oder wer ich wirklich bin, wirklich wahrzunehmen. Das heißt, meine Wahrnehmung hat sich einfach enorm gestärkt und gesteigert. Und dadurch, dass ich diese Karma-Ablösungen eben schon vorher gemacht habe und auch an mir immer gemacht habe, hat das halt auf eine ganz andere Art und Weise bei mir gewirkt. Und er arbeitet halt schon seit Jahrzehnten mit Menschen. Und er hat gesagt, das ist unglaublich, wie das bei dir wirkt. Und ich habe ihm das halt dann irgendwann im Nachgang erzählt, wie ich arbeite. Und dann hat das halt Sinn gemacht. Ja, und ab da hat sich halt mein Leben komplett verändert, weil sonst hätte ich mich höchstwahrscheinlich aus dieser Partnerschaft gar nicht lösen können, weil auch das war auf eine gewisse Art und Weise eine Abhängigkeit. Und da habe ich dann die Entscheidung getroffen und die hat mich sehr frei gemacht. Ja, aber eine Option zurück nach Deutschland war es trotzdem nicht. Ja, ich habe dann gesagt, ich gehe jetzt meinen Weg alleine. Ja, und heute ist es so, dass ich eben mein neues Zuhause in der Schweiz gefunden habe. Ich fühle mich hier sehr wohl. Und nach dem ganzen Herumreisen die letzten Jahre freue ich mich einfach auch darauf, wieder ein festes Zuhause zu haben, mich niederlassen zu können, diese Stabilität vor allem. Und das ist jetzt so das, was bei mir ansteht.
Verstehe. Magst du uns denn nun verraten, mit welchem Business du dich gerade beschäftigst oder möchten wir das am Ende machen? Also du kannst schon am Ende nochmal, wie gesagt, bekommst du ein paar Minuten Zeit, um dein Mentoring so ein bisschen zu pitchen, aber ich würde trotzdem vorher schon wissen, womit beschäftigst du dich, was ist dein Angebot, womit bist du erfolgreich geworden, was ist dein Business, genau.
Ja. Also schon seit Jahren eben, ich habe es ja vorhin auch erzählt, so seit 2015 circa, habe ich eben mein Coaching-Business und ich habe das nie losgelassen, weil das ist einfach meins. Ja, das ist meine Berufung und seitdem forsche und entwickle ich in diese Richtung einfach sehr enorm. Ich lese jeden Tag Bücher. Das heißt, an der Stelle kann ich auch jedem Zuschauer empfehlen, eben auf die Webseite zu gehen. Da kann man sich kostenfrei eintragen, kommt dann eben in einen exklusiven Mitgliederbereich in eine Buchschatzkammer. Okay. Und das ist meine Buchschatzkammer. Das heißt, da empfehle ich eben genau die Bücher, die ich regelmäßig lese. Und das ist einfach extrem wertvoll, weil Bücher sind einfach elementar wichtig für die eigene Entwicklung aus meiner Sicht. Ja, wenn man eben genau die Bücher liest, die es braucht für einen, um jetzt vorwärts zu kommen. Ja, und ich bin einfach sehr stark im Studieren, in der Forschung und das gebe ich eben auch sehr stark in meiner Arbeit dann weiter, eben in dieser ganzheitlichen Betrachtung, weil ich eben auch gewisse Dinge sehr sehen kann, feinstofflich. Das heißt, auch das fließt in die Arbeit mit hinein. Und das, woran ich jetzt aktuell arbeite, ist, dass ich das Alpha-Mindset-Programm herausbringe. Das ist eine Transformation mit limitierten Plätzen für Frauen, mit denen ich eben arbeite in einem Raum, also auch alles online, wo es aber auch Offline-Möglichkeiten gibt, miteinander zu arbeiten. Ich möchte das miteinander kombinieren. Das ist eine sehr intensive Transformation. An der arbeite ich jetzt gerade, die werde ich jetzt bald launchen und da gibt es dann eben auch die Möglichkeit, sich zu bewerben und das ist einfach sehr exklusiv. Also das ist nicht einfach nur irgendein Coaching, sondern das ist wirklich ein Raum, wo es wirklich zur Sache geht, auch in der Tiefe. Das heißt, es ist einfach sehr ganzheitlich. Es gibt 4 Schritte. Ja, das erste ist eben das Fundament, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass es sich erstmal wirklich von allem Alten zu befreien, was man nicht mehr braucht. Dann geht es in den nächsten Schritt, wo es wirklich darum geht, Überzeugungen auf feinstofflicher Ebene als auch auf Körper, Körperebene zu lösen. Wir dürfen den Körper nie vergessen. Das heißt, wir reißen quasi das alte Unkraut raus und pflanzen schöne Blumen hinein, also Überzeugungen, die einen einfach vorwärts bringen. Und dann geht es eben wirklich darum, als Persönlichkeit zu wachsen, genau dieses Mindset zu erlangen, das es braucht, um als erfolgreiche Frau sehr erfolgreich im eigenen Business, im eigenen Umfeld zu sein und dann eben die Führungsqualitäten. Führungsqualitäten für sich selbst, aber auch fürs Business. Ja, weil für mich geht das alles ineinander zusammen. Ich trenne das nicht. Und das ist so die Transformation, die sich seit Jahren schon bewährt. Ich habe auch viele 1:1 Transformationen schon auch gemacht. Und jetzt geht es wirklich so hin, dass ich sage, jetzt öffne ich ein paar Mal im Jahr eben diesen Raum, wo Frauen die Möglichkeit haben, sich zu bewerben, mit reinzukommen. Und da gibt es dann auch Offline-Veranstaltungen, die, da habe ich einfach schon großartige Ideen. Und daran arbeite ich
aktuell. In der Schweiz oder in Deutschland oder beides?
In der Schweiz oder in Dubai oder in Deutschland. Ah. Also da sind wir wirklich komplett frei, wie wir das handhaben wollen. Ich möchte einfach eine Art auch Erlebnis für meine Kunden kreieren, weil Persönlichkeitsentwicklung ist auf der einen Seite schmerzhaft. Ja, das ist einfach so. Eine gute Persönlichkeitsentwicklung, da muss man auch durch den Schmerz gehen. Es gibt kein Außen herum oder unten herum. Schade. Es gibt nur einen durch.
Schade.
Genau. Und auf der anderen Seite finde ich es aber trotzdem auch wichtig, dass man so dieses Gespür für das Schöne bekommt. Ja, weil Persönlichkeitsentwicklung ist für mich auch das Schöne. Schöne Menschen, schöne Dinge, schöne Sachen, ja, schöne Länder, schöne Umgebungen. Und das möchte ich eben zusammenbringen. Weil natürlich geht's da so richtig zur Sache. Und trotzdem dürfen wir nicht vergessen zu leben. Und diese Wahrnehmung, die die Menschen dann im Nachgang haben, eben mit der Transformation, das ist einfach einmalig für mich. Ja, und deswegen habe ich auch nie damit aufgehört, weil natürlich, es gibt so viele Argumente dagegen. Ja, der Coaching-Markt ist voll. Es gibt so viele Coaches mittlerweile, die auch alle ihre Daseinsberechtigung haben. Aber ich bin einfach so im Vertrauen, weil ich sage, das, was die Menschen brauchen in dem Moment, ziehen sie an. Ja, ob ich jetzt groß auf Social Media präsent bin oder nicht, das war die letzten Jahre immer der Fall, dass immer genau die Kunden zu mir kamen, die kommen mussten. Ja, und da nehme ich halt auch immer den Druck heraus, weil viele den Druck haben, ich muss das und das und das und das jetzt machen. Und ich bin aber ein perfektes Beispiel dafür, dass eigentlich nicht sein muss. Ja, ich mache einfach die Dinge, die ich tun will zu dem Zeitpunkt, nach meinem eigenen Gefühl, nach meiner Intention. Und ich höre nicht mehr auf Dinge von Menschen, die mir sagen, ich muss das und das jetzt tun, sonst passiert das und das. Das ist deren Wahrnehmung, das ist deren Welt. Wir müssen lernen, für uns selber die Dinge zu entscheiden, die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, jetzt mache ich das. Ja, und so baut man aus meiner Sicht auch ein eigenes Business aus. Wenn wir jetzt hier um den Coaching-Bereich sprechen, sage ich jetzt mal, das ist einfach ein sehr individuelles Thema. Und da gibt es einfach viel, viel mehr kleinere Schrauben zu drehen, sage ich jetzt mal, als nur diese herkömmliche Social-Media-Präsenz, sage ich jetzt mal. Und ja, da bin ich einfach sehr in der Forschung und schaue, was möchten die Menschen denn? Was tut ihnen gut?
Ich komme jetzt gerade nochmal auf den Gedanken Alpha-Mindset. Da hat dir damals ja dein Partner in der Abhängigkeit vermittelt oder auch andere, dein außenstehendes Umfeld, dass Alpha eher so für männlich steht und so weiter. Und eben hattest du einen Satz gesagt, ich hatte die weibliche und die männlichen Anteile nicht in der Balance, weiß ich, wie du dich genau ausgedrückt hast, und die männlichen haben nicht das gemacht, was sie hätten tun müssen. So, und dieses Thema interessiert mich ein bisschen noch, einfach, was du darüber weißt, dass du uns das vielleicht noch ein bisschen erklärst, was damit gemeint ist, und damit ist ja nicht das Geschlecht gemeint, männlich, weiblich, sondern welche Anteile männliche und weibliche hast du, hab ich, haben wir alle.
Ja, das ist jetzt eine sehr spannende Frage. Soll ich das mal anhand einer Partnerschaft vielleicht erklären?
Das wäre gut an einem Beispiel, genau, okay. Perfekt, ja.
Okay, also das Thema Partnerschaft. Wenn jetzt Frau und Mann zusammenkommen und beschließen, eine Partnerschaft zu führen, gibt es aus meiner Sicht eine sehr wichtige Rollenverteilung. Ja, wenn wir jetzt mal in Richtung Feminismus denken, ist es ja so, dass einige Leute in der Gesellschaft der Ansicht sind, wir sind jetzt auf einmal gleichberechtigt. Mhm. Ich bin ein sehr starker Gegner von dieser Aussage, weil diese Gleichberechtigung, von denen Sie sprechen, ist nicht das, was wir wirklich leben sollten in der Partnerschaft, aus meiner Sicht. Weil auch der Mann hat gewisse Aufgaben, die er erledigt oder Qualitäten in die Partnerschaft bringt, was die Frau nicht kann, weil sie eine Frau ist und umgekehrt genauso. Ja, und wenn jeder für sich in seiner Kraft ist und seine Qualitäten in die Partnerschaft bringt, dann kann das eine wunderschöne Partnerschaft werden, aus meiner Sicht. Ja, und der Mann, wenn er seine Männlichkeit leben darf, das ist nämlich auch ein ganz wichtiges Thema. Viele Frauen heutzutage erlauben es unterbewusst, also es ist nicht bewusst, es ist keine Absicht, also in den meisten Fällen keine Absicht, dass sie ihrem Mann nicht erlauben, wirklich der Mann sein zu dürfen, weil sie entweder alles selber besser wissen oder sagen, ich bin eine starke, unabhängige Frau, ich kann was alleine, ich brauche deine Hilfe nicht, und eben ihm so nicht erlauben, seine Männlichkeit zu leben.
Und diese Männlichkeit ist was genau?
Ja, das ist immer ganz unterschiedlich, glaube ich, aber ich kann nur sagen, was es für mich ist. Für mich ist wirklich die Männlichkeit, auch die eigene Frau auf Händen tragen zu wollen. Ja, die eigene Frau anzunehmen und ihr trotzdem auch den Raum zu lassen für ihr eigenes, dass sie einfach die Möglichkeit hat, auch ihr Business zu machen, sich um die Kinder zu kümmern, vielleicht auch den Haushalt zu machen, was auch immer, ihr den Raum zu lassen für ihr Ding, dass sie das im Griff haben kann und auf der anderen Seite trotzdem einfach eine Stütze für sie ist. Wie ein Löwe hinter ihr steht und man halt auch einander den Rücken frei halten kann, damit man gemeinsame Ziele erreichen kann, aber sich trotzdem darüber bewusst ist, dass wir hier in der Partnerschaft sind. Die Frau ist die Frau, der Mann ist der Mann. Ich glaube auch die Herausforderung, wenn die Frau ein eigenes Business hat, wo sie natürlich auch männliche Anteile lebt, ja, gar keine Frage, dann doch mal den Schalter wieder umzulegen, wenn sie zu Hause ist oder irgendwie mit einem Mann zusammen ist, okay, jetzt wieder vollkommen in der Weiblichkeit zu sein, sich auch mal fallen lassen zu dürfen. Und für mich bedeutet das auch, dass der Mann halt gewisse Sachen im Griff hat. Ja, was zum Beispiel auch die Finanzen betrifft. Ja, dass er nicht dasteht und sagt, boah, ich habe keine Ahnung, wie wir das machen. Und dann die Frau auffordert, dass sie sofort eine Lösung findet, weil das ist nicht ihre Aufgabe. Das ist deine Aufgabe als Mann. Ja, und die Frau darf sehr, sehr gerne sehr viel Geld verdienen. Ich finde das extrem cool. Ich finde das auch wichtig. Aber sie soll nicht gezwungen sein, nur weil der Mann es nicht auf die Reihe bekommt. Ich sage das jetzt wirklich so, wie ich es sage, dass sie jetzt irgendwie alles leisten muss. Ich finde das unnatürlich. Ja, und das erlaubt der Frau auch nicht wirklich, Frau sein zu dürfen.
Gegenfrage, vielleicht kritisch, weil ich eine Lanze brechen möchte, ein bisschen, nicht komplett. Ich bin keine Vollzeitfeministin, aber eine Teilzeit auf jeden Fall. Und einfach nur mal als Beispiel, nicht, das ist kein Gegenargument, sondern einfach Zwischenfrage. Was passiert in dem Moment, wenn die Frau, und du bist ja dafür da, um Frauen stark zu machen, gerade in ihrem Business, was passiert in dem Moment, wenn deine Kundinnen so erfolgreich werden, dass sie quasi das Gehalt des Mannes übersteigen. Also sprich, es keine Gleichstellung, zumindest mal finanziell in dieser Partnerschaft mehr gibt. Was passiert dann? Verteilen sich dann automatisch die Rollen? Oder, ich meine, wie es sein müsste, ist klar, am liebsten nicht. Aber ist das nicht automatisch so, dass dann sich dann eventuell auch die Rollen doch vertauschen? Oder zumindest mal verrücken?
Ja, Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen oder der Großteil der Menschen mit solch einer Situation noch nicht wirklich richtig umgehen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist richtig und was ist falsch. Das ist jetzt wieder eine Bewertung. Wenn die Frau jetzt mehr Geld verdient als ihr Mann, finde ich das großartig im ersten Moment. Ja, das spricht sehr viel für sie, dass sie einfach sehr fleißig ist und dass sie viel für sich tut. Und ich glaube, eher aus der männlichen Position ist das eher schwer zu akzeptieren, dass das dann der Fall ist, weil dann kommt natürlich auch das männliche Ego mit hinein. Und da hat man schon auch die Möglichkeit, sich eben miteinander zu entwickeln, sich näher zu kommen und zu sagen, entweder betrachte ich das jetzt aus der inspirierenden Perspektive und auch als Antrieb für mich als Mann, dass ich einfach auch vorwärts komme. Und vor allem anderen, also bevor all das kommt, finde ich es elementar wichtig, dass er einfach stolz ist auf seine Frau, was sie leistet. In Liebe stolz ist. Einfach mit Liebe zu reagieren und zu sagen, boah, ich bin richtig stolz auf dich. Und ich glaube, es liegt an beiden, ob das jetzt zu einem solch großen Thema wird oder nicht. Es kommt auch immer ganz darauf an, wie geht man mit Geld um? Und zwar man selber. Ist man neidisch oder ist man nicht neidisch? Ist man stolz oder nicht? Reagiere ich jetzt in Liebe oder bin ich nicht in der Lage, in Liebe zu reagieren? Also du merkst, auch hier ist ein extremes Entwicklungspotenzial da, weil ich finde nicht, dass es die Rollen verteilen sollte. Ich meine, wir sprechen hier über Geld. Was aus meiner Sicht viel wichtiger ist, ist das, was der Mann verkörpert und was die Frau in dem Moment verkörpert. Und wer jetzt mehr Geld auf dem Konto hat oder wer erfolgreicher ist in finanziellen Angelegenheiten, sollte in einer glücklichen Partnerschaft keine Rolle spielen.
In einer glücklichen Partnerschaft sollten viele Dinge keine Rolle spielen. Also genau, auch die Aufgabenverteilung und so weiter. Ja. Und genau, und der Feminismus, weil ich einfach nur natürlich ein Wörtchen noch dazu sagen möchte, das habe ich von einer feministischen Autorin mal gehört, diesen Satz, das fand ich sehr, sehr prägend und gut erklärt, weil sehr oft wird der Feminismus alleine durch das Wording, ich finde das Wort falsch oder nicht zutreffend, sehr, sehr oft falsch missbraucht, falsch präsentiert und falsch dargestellt. Diese Autorin sagte damals, der Feminismus, der eigentlich nicht Feminismus heißen sollte, Humanismus zum Beispiel wäre das richtige Wort, weil es geht um den Menschen, ist für alle da. Es geht um die Gleichstellung in dem Sinne. Es geht nicht darum, dass ich das Auto repariere und du das Geschirr spülst, sondern es geht darum, dass wir beide einander wertvoll, wertschätzend, respektvoll auf einer Augenhöhe begegnen, dass sich keiner unterordnen muss und schon gar nicht einer von den beiden eine machtvollere Position ausübt. Im Gegenteil, dass man sich immer wieder und in einer gleichberechtigten, guten, glücklichen Beziehung immer neu justieren darf. Und wenn der Mann mal, und das darf ihm erlaubt sein, das ist meine Meinung, wenn der Mann mal einen richtigen Durchhänger hat, auch Männer kämpfen gerade jetzt in unserer Situation, in unserer Zeit mit ganz vielen mentalen Problemen und Depressionen, und mir sind einige davon bekannt, dass wenn der Mann mal wirklich einfach eine schwere Phase hat, dass er sich durchaus wirklich auch erlauben darf, in einer glücklichen Beziehung wirklich einfach mal zurückzulehnen und sagen so, und heute übernimmst du mal die Führung und andersrum auch in der anderen Seite. Und dieser sogenannte Feminismus erlaubt den Männern, gute Väter zu sein, liebevolle Väter zu sein und das nicht zu verstecken, damit nach außen zu gehen, ein Baby tragen, die zu tragen. Ich liebe diese neuen Bilder mit den neuen, auch prominenten Väter, die auf einmal ihre Babys in Baby tragen. Das hat, mein Mann hat das erst dann gemacht, als er den Schauspieler von James Bond, sag mal, mir fällt gerade der Name nicht ein. Die auch nicht. Schauspieler von.
Okay, keine Ahnung.
Liegt mir gerade auf der Zunge, mir fällt es nicht ein. Ingwer wurde irgendwo im Fernsehen, auf Social Media, sein Foto, ich glaube, der war schon 50, als er Vater wurde, in dieser Baby, seinem Baby, mit der Babytrage da gezeigt. Und seit diesem Moment hat mein Mann dann gesagt: Na gut, okay, dann mache ich das jetzt auch. Und ich fand das so großartig, weil nicht ich war das Problem und nicht. Also seine eigene Hemmschwelle, aber eher so, wenn ich jetzt damit rausgehe, was sagen denn die anderen, wie sieht denn das aus, ich bin doch der Mann.
Ja.
Und deshalb wollte ich jetzt einen kurzen Ausflug machen und ich bin eine Befürworterin des Wortes Humanismus und nicht Feminismus, vielleicht, weil wir uns endlich, endlich aufhören sollen, gegeneinander zu stellen und überhaupt irgendwelche Rollen zu verteilen, sondern einfach sagen, lass uns doch bitte gemeinsam. Und wie du sagst, jeder Mensch, Frau, Mann, hat weibliche und männliche Anteile und in jeder Situation sind entweder die oder die stärker gefragt. Und das wäre so schön, wenn wir das erkennen, akzeptieren, wertschätzen und mit Respekt diesen Eigenschaften unseres Partners oder Partnerin begegnen würden. Also ich, genau, so, jetzt ist mein Monolog vorbei. Ja, genau, ja.
Anna, ich bin auch zu einem großen Teil bei dir. Ich glaube, diese Flexibilität ist auch sehr wichtig. Ich finde es auch wichtig, flexibel eben von Situation zu Situation zu schauen. Ich mag das auch nicht, wenn man so pauschalisiert gewisse Dinge sagt. Allerdings glaube ich, dass es hier keinen Widerspruch gibt. Also zu dem, was du jetzt gesagt hast und zu dem, was ich jetzt gesagt habe mit dieser klassischen Rollenverteilung. Ich meine, da gibt es ja keinen Widerspruch, dass jetzt zum Beispiel der Mann auch mal die Babytrage tragen darf und sein Baby tragen darf. Ich finde das auch hammersüß. Also ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch. Also das, was ich gemeint habe, ist wirklich, also ich spreche wirklich vom Ursprung. Ja, weil ich gebe jetzt noch mal ein Beispiel, wenn, also viele Männer heutzutage, ja, so in der Zeit, in der wir jetzt leben, haben größere Herausforderungen in Partnerschaften auch, weil sie einfach Mutterthemen mitbringen, die noch nicht gelöst wurden. Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel. Es kann an vielen Dingen liegen.
Also du meinst, entschuldige bitte, von ihren eigenen Müttern Themen mitbringen, verstehe.
Genau, von den eigenen Müttern. Ja, dass sie da einfach auch gewisse Dinge noch nicht gelöst haben und auch eben da Entwicklungspotenzial herrscht, sie das eben mit in die Partnerschaft bringen, ja, und die eigene Frau dann halt auch eben wie ein Ersatz wird auf eine gewisse Art und Weise. Das ist manchmal mehr ausgeprägt, manchmal weniger. Aber dadurch hat er halt auch nicht wirklich die Möglichkeit, seine Position als Mann einzunehmen. Mhm. Ja, und das sind so die Dinge, die ich eher gemeint habe. Also die fangen schon mehr in der Tiefe an. Und früher gab es diese Herausforderung nicht so stark. Ich glaube, diese Herausforderung hat sehr viel mit dem Gesellschaftswandel der letzten Jahre zu tun, weil Frauen auch arbeiten, weil Frauen weniger Zeit haben, auch für die Kinder, sage ich jetzt mal. Wenn sie kein eigenes Business haben und eher angestellt sind und eher hetzen von der Arbeit und zu Hause, das war ja ganz früher nicht der Fall. Ja, das heißt, es hat sich einfach sehr viel verändert und ich finde, das muss zur heutigen Zeit angepasst werden, wie du auch schon gesagt hast, diese Flexibilität, aber trotzdem eben auch dieser Ausgleich von männlicher und weiblicher Kraft nicht zu vernachlässigen. Weil eben ich habe es erlebt, dass ich nicht weiblich sein durfte und mehr dazu geneigt habe, diese männlichen Qualitäten wirklich sehr stark zu leben. Und das ist auch nicht gut.
Hat die nicht gut getan. Und mir fällt gerade ein Gedanke ein, der deiner Theorie eher auch noch entspricht. Man wird ja wirklich glücklich und erfüllt, wenn man das lebt, wofür man bestimmt ist. So, wenn man sein eigenes Ich, seinen eigenen Lebensweg lebt. So, nicht wählt, sondern lebt. Ja. Und in dem Sinne gebe ich dir natürlich recht, wenn ich als Frau weiblich geboren wurde auf diese Welt und mir wo diese Weiblichkeit geschenkt wurde, ist sicherlich eine Herausforderung meines Lebens zu verstehen als Feministin, dass ich diese Weiblichkeit auch leben darf, damit mein Leben erfüllt ist. Da gebe ich dir vollkommen recht. So. In diesem Punkt auf jeden Fall. Genau. So. Ja. Und das ist letztendlich klar. Die Partnerschaft, die ich beschrieben habe, ist natürlich auch sehr kompliziert. Das ist vergleichbar mit einer Demokratie. Eine Demokratie ist deshalb so schwierig und herausfordernd, weil irgendwie alle Stimmen und alle Meinungen ständig, jeden Tag neu justiert werden, angehört werden, verhandelt werden müssen und so weiter. Und das ist in einer gleichberechtigten Partnerschaft natürlich auch so. Einfacher ist es zu wissen, so, du machst das, ich mach das, Punkt. So. Genau, aber auf lange Sicht gesehen sollte man trotzdem diese Gespräche führen. So, und wir hören jetzt mal auf mit dem Feminismus oder mit diesem Thema. ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir deiner Geschichte schon ganz gerecht geworden sind. auf dieser ganzen Reise hattest du Glaubenssätze. Da wollte ich vielleicht noch ganz kurz das Thema aufmachen, bevor wir uns komplett dann auch wirklich Richtung Ende bewegen. Du hattest Glaubenssätze, du bist als Prinzessin, hattest du gesagt, als ein Einzelkind in einem wohlgehüteten Heim aufgewachsen mit einer starken Mama, die dich vor allem bewahren wollte. Und irgendwann mal bist du dann als... Ja. sagen wir mal, unvorbereiteter kleiner Vogel in die Welt und da wurden dir ein paar Flügel abgeschossen. Und genau, und die Glaubenssätze dazu waren, ich bin ein Mädchen, ich muss mich zurückhalten, ich muss mich eher verstecken, ich muss mich erstmal eher anpassen. Ich weiß nicht, ob anpassen dabei war. Das ist eher so auch meins. Und ich glaube, wenn wir jetzt 100 Frauen auf der Straße fragen, in unserer Gesellschaft, in unserem System, würden das 98% bestätigen, dass es bei denen genauso ist. Ja.
Ja.
Wie würdest du deine Tochter auf so eine Welt vorbereiten, wenn du die Möglichkeit hättest irgendwann?
Ja. Also ich habe mir schon sehr viel Gedanken darüber gemacht, weil ich mir Kinder sehr wünsche. Und wenn ich eine Tochter bekommen würde, glaube ich, dass an allererster Stelle steht, ihr wirklich das Selbstvertrauen mitzugeben, ihr immer wieder zu sagen, wie schön sie ist, dass sie Kraft hat, dass sie die Möglichkeit hat, dass sie einfach sich selbst sein darf und dass sie eigene Entscheidungen treffen darf, dass sie die eigene Verantwortung übernehmen soll, dass sie von nichts und niemand abhängig sein muss. Ja, also wirklich, wenn wir jetzt von der Persönlichkeitsentwicklungssprache sprechen, glaube ich, sind diese Werte einfach elementar wichtig. Und voran steht natürlich das starke Vertrauen, dass sie auch spürt, dass ich ihr sehr stark vertraue, dass sie jederzeit die Möglichkeit hat, zu kommen, falls sie einen Rat braucht. Aber ich würde nicht hergehen und versuchen, sie vor allem und jedem zu beschützen, sondern ich würde wirklich schauen, dass sie ihre eigenen Erfahrungen macht. Auch wenn ich das Gefühl habe, sie macht das jetzt falsch, ich würde ihr nicht reinreden. Ja, und das ist auch so eine Fähigkeit, die habe ich auch bei meinen eigenen Kundinnen. Ja, ich rede nicht hinein oder ich sage auch nicht, du musst das jetzt so und so machen, weil ich glaube, das muss jetzt so sein. Ja, wir müssen den Menschen ihren eigenen Raum lassen. So sehe ich das. Und so sehe ich das eben auch, wenn ich ein eigenes Kind habe. Ihr nicht ihren eigenen Raum zu nehmen, nur weil ich eben meine oder glaube, das muss jetzt so sein. Und das mag vielleicht hin und wieder auch herausfordernd sein. Ich meine, es geht ums eigene Kind, keine Frage, ne? Aber das ist so das, wo ich mir denke, so wird sie gut vorbereitet sein, vor allem in zwischenmenschlichen Beziehungen. Oder so wird sie auch gut vorbereitet sein, wenn jemand mal versucht, sie zu beeinflussen oder versucht zu manipulieren, was ja durchaus sehr häufig der Fall sein kann. Ja, oder wenn es dann eben später mal darum geht, dass sie ihren ersten Freund, ihren ersten Partner in ihrem Leben hat, dass sie einfach als gestärkte, stabile Persönlichkeit da reingehen kann. Und ich finde, da können wir als Eltern einfach sehr viel mitgeben an Werten. Also ich glaube, diese Werte, das Vertrauen mitzugeben, ist so das Wichtigste.
Ja. Genau, also sehe ich auch so tatsächlich Werte mitgeben. Wobei ich, mein Sohn ist 5. Ich bin eine stolze Mama eines Jungen. Und ja. Als er auf die Welt kam, habe ich damals gedacht, puh, ich glaube, es ist einfacher im Jungen. Weil ich genau diesen ganzen schweren Weg als Frau in diesem doch männerdominierten System, so nenne ich das, obwohl ich gar nicht so viele Nachteile im beruflichen Feld gesehen habe für mich als Frau, aber dann ja in allen anderen Konstellationen, sei es familiär, in der Beziehung, da musste ich schon viele Kämpfe führen. Und so im Nachgang habe ich dann irgendwann mal, als die Entscheidung kam, wir werden Eltern, habe ich gedacht, ich glaube, ich wäre froh, wenn das Junge wäre, weil ich nicht sicher war, ob ich dieser Herausforderung, ein Mädchen ein gutes Leben beizubringen, in Anführungsstrichen, und ihr wirklich den Raum zu lassen, den sie verdient als Persönlichkeit, ob ich das schaffe. Und jetzt, und mein Kind ist 5 und ist ein Junge, ein Mann, ein kleiner Mann, beobachte ich mich, wie schwer es mir fällt, ihm seinen Raum zu lassen, weil es so, so schwer ist, dein Kind dabei zu beobachten, wie er Fehler macht und das nicht zu korrigieren. Also ich meine, je nachdem, was das natürlich für ein Fehler ist, aber manchmal ist das unheimlich schwer. Und wie wird das erst mit 16? Ach du je. das zum Thema Kinder. Das ist natürlich noch ein ganz anderes, spannendes Thema. So, Sadia, ich habe dein wundervolles Buch Lady Boss Identity, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, zum Hörbuch einsprechen dürfen. Dieses Buch hat mich unheimlich bewegt, es hat mich mitgenommen, es hat mich durch eine in meinem Fall herausfordernde Phase begleitet. Ich bin dir sehr dankbar für diesen Ausflug in deine Welt. Und ich habe einen Lieblingssatz aus diesem Buch, den würde ich gerne vorlesen. Mhm. Und der heißt, ein Satz, die Welt tritt zur Seite für die Frau, die weiß, wohin sie geht. Und diesen Satz finde ich großartig, weil ich finde, das trifft es einfach und das passt zu dir, zu deiner Lady-Boss-Identity, beziehungsweise jetzt wieder neu geboren, deinem Alpha-Mindset. Und ich würde gerne jetzt zum Schluss, ich weiß nicht, ob du jetzt noch was sagen möchtest, das Wort an dich übergeben, bevor dein großer Applaus kommt. Möchtest du uns noch ein bisschen über dein Mentoring-Programm erzählen, über das Alpha-Mindset? Für wen ist das? Wer ist deine Zielgruppe? Wer sollte sich angesprochen fühlen? Wo findet man dich und was erwartet da die Alpha-Lady? Lady, nehme ich doch an, dass es für Frauen ist, genau.
Ja, absolut. Es sind natürlich auch Männer willkommen. Aktuell ziehe ich einfach viel mehr und vermehrt Frauen an. Also das ist mal so, aber auch Männer sind tatsächlich willkommen. Dieses Programm, diese Transformation ist an Menschen gerichtet, die wirklich was wollen in ihrem Leben. Die sagen, okay, ich möchte nicht mehr einseitig denken, ich möchte ganzheitlich an all diese Dinge herangehen. Ich möchte als Persönlichkeit vorwärts kommen. Ich möchte mich selber so entwickeln und so zu mir selber kommen, dass ich die Möglichkeit habe, alles in meinem Leben zu meistern. Das heißt, es geht wirklich um die eigene Meisterschaft. Und diese Transformation ist so gereift über die letzten Jahre. Und das ist nichts Neues, was ich mache. Nur den Rahmen verändere ich gerade. Aber der Inhalt ist an sich nicht der gleiche, aber der Prozess ist der gleiche, die Transformation ist die gleiche. Und ich lege eben auf diese Ganzheitlichkeit sehr, sehr viel Wert. Das heißt, für Menschen, die sagen, okay, jetzt ist es an der Zeit, dass ich mir mal wirklich ganzheitlich anschaue, was da eigentlich in mir los ist. Und sehr viel kann man dann eben auf andere Bereiche spiegeln, wie aufs eigene Business zum Beispiel. Ein Beispiel sind eben die Führungsqualitäten für mich selber. Wie führe ich mich selber in meinem eigenen Leben? Und wie führe ich dann mein Business? Wie führe ich ist geschäftlich weiter. Ja, und das sind all diese Dinge, das ist einfach was ganz Neues, so würde ich es jetzt behaupten, weil wir schießen uns nicht nur auf einzelne Themen ein, sondern das eine geht in das andere über. Es sind fließende Übergänge und das macht diese intensive Transformation aus.
Wo findet man dich, also wenn jetzt irgendwelche Ladies, Alpha-Ladies oder noch nicht fertige Alpha-Ladies uns zuhören und Interesse an dir und deiner Arbeit haben, wo findet man dich und dein zukünftiges Programm?
Ja, die Wege sind tatsächlich sehr kurz. Man hat die Möglichkeit, eben Lady Boss Identity zu lesen, sich das Buch zu bestellen auf der Webseite. Das Hörbuch ist ja überall erhältlich. Ja, ein übrigens großartiges Hörbuch, liebe Anna. Ich bin sehr, sehr glücklich damit.
Dankeschön.
Ja. Und wenn eben eine Zuschauerin jetzt das Gefühl hat, dass sie sich angesprochen fühlt, hat sie eben die Möglichkeit, sich auch über die Website in Newsletter einzutragen, eben durch die Buchschatzkammer zum Beispiel. Und dann erfährt man durch den Newsletter von der Transformation, sobald sie dann gelauncht ist.
Wunderbar, alles klar. Sadia, ich bedanke mich vielmals für dieses wundervolle Gespräch. Ich glaube, wir haben alle heute viel von dir gelernt. Ich mal wieder viel. Und ich danke dir für dein Vertrauen. Über Vertrauen hast du heute auch viel gesprochen. Danke, dass du meiner Einladung, wie gesagt, gefolgt bist. Ich wünsche dir auf deiner Reise im wunderschönsten Ort der Welt, wie du ihn bezeichnest, wünsche ich dir eine schöne Zeit. Ich wünsche dir den Erfolg, den du dir wünschst, den du verdienst, und ich wünsche dir Begegnungen mit Menschen, die zu dir passen, die dich nicht in eine Abhängigkeit treiben, sondern die dich wertschätzen, lieben und die jeden Tag applaudieren, wie es gleich passiert bei mir auf der Bühne.
Herzlichen Dank, bitte. Liebe Anna. Ich danke dir auch von ganzem Herzen für diese wunderbare Zusammenarbeit. Danke.
Bis bald.
Hallo, du da draußen. Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Am Ende habe ich eine ganz besondere Bitte an dich. Wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast, die auf die Bühne gehört, fühl dich hier und jetzt dazu eingeladen, mich anzuschreiben, mich anzurufen oder persönlich anzusprechen. Vielleicht bist du der nächste Gast, die nächste Gästin in meiner nächsten Podcast-Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, abonniere meinen Podcast und empfehle ihn gerne einer Freundin oder einem Freund. Natürlich freuen sich meine Gäste und ich über eine positive Bewertung in deiner Lieblings-App. Nur so kann der Podcast weiter wachsen. Und nun, du lebensmutiger Mensch, sage ich auf Wiederhören in meinem Podcast Bühne frei für lebensmutige Menschen, die mehr wollen. Deine Anna.